Es ist wieder Zeit, dass wir beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie vorbeischauen, was es für Neuigkeiten gibt. Hier habe ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn-Effelsberg am Telefon. Schönen guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Wir hatten uns eine längere Zeit nicht gehört und jetzt Grund genug, mal wieder nachzufragen, eben was es für Neuigkeiten gibt. Und da laufen ja immerhin auf Ihrer Homepage einige interessante Meldungen zusammen. So zum Beispiel recht aktuell: Lüftung des Schleiers um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Was hat man sich darunter vorzustellen? Also, dass wir ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße haben, ist nicht neu. Aber was ist jetzt das Besondere an dieser Meldung?
Das Besondere ist näher und näher ran. Und worum es hier konkret geht, das sind Beobachtungen mit Radioteleskopen im weltweiten Netzwerk, im weltweiten Verbund, und zwar in dem sogenannten globalen Millimeter-VLBI-Netzwerk. Das sind Beobachtungen bei einer sehr hohen Frequenz von 86 Gigahertz. Das entspricht 3,5 Millimeter Wellenlänge nur. Und das ist natürlich auch hart an der Grenze für das, was unser 100-Meter-Teleskop in der Eifel überhaupt noch kann. Da nutzen sie das also bis zum Anschlag aus. Aber es ist ein wichtiger Partner in diesem Beobachtungsnetzwerk. Und gerade hier, die Sache, über die hier berichtet wird, Target, Zielobjekt war hier die Zentralquelle unserer Milchstraße, ist die Teilnahme, die erstmalige Teilnahme von einem anderen mächtigen Partner, nämlich dem ALMA-Radioteleskop in Chile. Und ALMA ist ja ein ganzes Netzwerk von einzelnen Schüsseln, jede mit 12 Metern im Durchmesser, insgesamt 66 Stück an der Zahl, die auf 5000 Meter Höhe in Chile liegen, die da auch kurzwellige Radiostrahlung, die in der Atmosphäre vom Wasserdampf blockiert wird, sehr, sehr gut aufnehmen können. Und jetzt hat man ALMA, unser Effelsberger Teleskop und noch eine Reihe anderer Radioteleskope über die ganze Erde verteilt im Netzwerk zusammengeschaltet, um näher und immer näher heran an das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße zu kommen. Und die Beobachtungen, die Ergebnisse sind vielversprechend. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Es ist ja als Stichwort auch in den letzten Jahren durch die Öffentlichkeit gegangen, das sogenannte Event Horizon Teleskop, dass man mit einem Netzwerk von Radioteleskopen sogar den Schwarzschildradius, also das heißt den direkten Randbereich des Schwarzen Lochs im Zentrum, tangieren möchte. Das ist noch nicht so weit, aber da ist auch vielleicht schon in naher Zukunft einiges noch zu erwarten. Und hier zeigt sich, dass das ein ganz tolles Zwischenergebnis ist, dass man zurückrechnen kann. Und es kam noch dazu, worüber die beteiligten Wissenschaftler etwas überrascht waren. Es sieht so aus, dass, ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, bei schwarzen Löchern oder bei den Zentralquellen von Galaxien hat man ja dieses Bild auch im Auge von einem schwarzen Loch im absoluten Zentrum, einer sogenannten Akkretionsscheibe drumherum und nach oben oder unten senkrecht dazu dann Materiestrahl oder Jet und fast mit Lichtgeschwindigkeit und sehr energiereich rausgestrahlt da Energie, fast lichtschnelle Teilchen. Und die Resultate, die man jetzt hier hat mit den aktuellen Ergebnissen, die sprechen ein bisschen dafür, dass dieser Jet in der Zentralquelle unserer Milchstraße geometrisch auch ziemlich in unsere Richtung zeigen könnte, das heißt Richtung Erde gesetzt ist, wo ich schon eine Anfrage zumindest mal hatte von einem Anrufer, müssen wir da nicht Panik kriegen, ein Jet feuert auf die Erde, aber bei 25.000 Lichtjahren Entfernung zum galaktischen Zentrum kann man da also komplett Entwarnung geben.
Weil auf den veröffentlichten simulierten Bildern genau diesen Jet nicht sieht.
Nee, da geht es darum, da ist ein simuliertes Bild und das ist vielleicht auch eins, was Sie in der oder ähnlicher Form eben sogar bis hin in aktuelle Kinofilme wie Interstellar geht, das schwarze Loch und der Schatten eines schwarzen Lochs, dass man ringsherum Strahlung sieht, aber da den Abschattungseffekt ganz im Zentrum, den hat man noch nicht ganz. Denn die verschiedenen Bilder, die hier gezeigt wurden, das sind auch Modellrechnungen, Modellannahmen, die eingehen, die Streuung der Strahlung auf dem Weg. Ich hatte ja eben die Entfernung von 25.000 Lichtjahren genannt. Der Bereich in der Milchstraße ist ja nicht frei. Da ist jede Menge Materie, die die abgesandte Strahlung, die Signale beeinflusst. Und das muss man erst rauskorrigieren. Und dadurch eben wird es etwas schwierig, direkte Bilder zu kriegen. Das direkte Bild, das Resultat der Messung mit diesem weltweiten Netzwerk, ist auf der Abbildung unten rechts zu sehen als gestreut. Und die Rückrechnung nicht gestreut. Und was sieht man da? Da müssen doch nur einige Modellannahmen einfließen.
Ist aber trotzdem ein hochinteressantes Bild, Nämlich, man hat den Eindruck, als würde Materie wie wellenförmig sich ausbreiten.
Das ist mein Eindruck. Sag mal, was da allerdings auch dazu kommt, man sieht so, es regt die Fantasie an, aber es sind natürlich auch die Effekte, man darf, und das gilt für die Astronomie allgemein, die Effekte auf der Sichtlinie nicht unterschätzen. Und das heißt, das geht dann natürlich auch in die entsprechenden Fachveröffentlichungen rein. Wie weit kann man die korrigieren? Wie weit braucht es da wirklich noch zusätzliche Zugänge, weitere Beobachtungen?
Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass dieses schwarze Loch in unserem Milchstraßenzentrum den schönen Namen hat, Sagittarius A.
Beziehungsweise sogar Sagittarius A Stern. Denn Sagittarius A ist auch eine historische Bezeichnung. Mit dem Buchstaben A und dem Sternbild hat man die jeweils stärkste Radioquelle in einem Sternbild, hier in dem Fall also Sagittarius der Schütze, benannt. Und für den Schützen ist es eben die Zentralquelle unserer Milchstraße. Aber der Teil, der wirklich auf das absolute Zentrum zurückzuführen ist, den nennt man dann mit dem, man kann fast sagen, Fachbegriff Sagittarius A-Stern.
Kommen wir zu einer weiteren Mitteilung, die aber schon etwas länger zurückliegt, nämlich, ja, das habe ich mich auch schon immer gefragt, wie werden Planeten eigentlich oder Asteroiden gewogen? Denn das ist ja auch eine wichtige Größe, wenn man zum Beispiel auch Raumsonden hinbringen will, die Wechselwirkung für Bahnänderungen und so weiter, die Schwerkraft ausnutzen. Und da gibt es auch eine interessante Mitteilung aus Ihrem Haus.
Ja, eine Vorbemerkung vielleicht direkt zu der Frage, wie werden Planeten und Asteroiden gewogen? Die Raumsonden, die Sie erwähnen, die bieten natürlich eine fantastische Möglichkeit, das zu tun. Eine Raumsonde im Orbit um einen Himmelskörper, Planet, Asteroid oder was auch immer, gibt aufgrund ihrer Flugbahn einen präzisen Wert auch für die Masse des Objekts, das sie umkreist. Aber natürlich, wie macht man das vorher und aus der Ferne? Und der Effekt, den unsere Forscher hier beschrieben haben über Pulsare, das ist ein sehr interessanter Nebeneffekt. Man könnte sogar ein bisschen abwertend sagen, es ist ein Abfallprodukt aus der eigentlichen Messintention, die Kollegen dort haben, nämlich im Rahmen des sogenannten Pulsar Timing Arrays ein präzises Messsystem, präzise Messsonden in Form von Pulsaren verteilt über unsere Milchstraße bereitzustellen. Und was da als ein fernes Ziel ins Auge gefasst wird, ist der Nachweis von Gravitationswellen der etwas anderen Art, nämlich Gravitationswellen mit riesigen Wellenlängen. Frequenz, Nanohertzbereich, da messen die Wellenlängen nicht nach Kilometern, sondern gar nach Lichtjahren. Und die werden über diese sogenannten Pulsar-Timing-Arrays bestimmt. Daraus ergibt sich aber auch die Anforderung, dass man vorher alle möglichen lokalen Störeffekte möglichst effektiv dabei rausrechnen kann. Und solche Störeffekte sind eben auch durch den Gravitationseinfluss unserer direkten Umgebung, die Gravitation, die Schwerkraft von Himmelsobjekten im Sonnensystem, Planeten und Asteroiden gegeben. Sie müssen für Jupiter korrigieren, der ist natürlich neben der Sonne die größte Masse, für Saturn. Aber inzwischen sind diese Messmethoden so verfeinert, dass sie sogar auf kleine Himmelsobjekte hinkommen. Und hier wird als Beispiel eben der Zwergplanet Ceres, das massereichste Objekt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, ausgewählt. Und man konnte die Masse von Ceres auf rund, naja, gut 1%, 1,3% der Masse unseres Erdmonds sehr, sehr präzise festlegen.
Und das hängt höchstwahrscheinlich zusammen, jedenfalls stelle ich mir das so vor, dass praktisch ein Pulsar seine präzisen Impulse, die er ja letzten Endes abstrahlt, dass die, wenn er an so ein Objekt trifft bzw. vorbeigeht, dass es zu Verschiebungen kommt.
Es sind Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie, ja, dass man den gravitativen Einfluss auf das Pulsarsignal, auf die Zeitmarke dieses Pulsarsignals eben entsprechend ausgleichen muss. Ja. Und es gibt, das haben die Kollegen auch in dem Fachartikel oder auch in der Pressemeldung erwähnt, es bietet natürlich auch Möglichkeiten sogar Richtung fehlender oder noch nicht entdeckter Objekte bei uns im Sonnensystem. Und ein Schlagwort, das ja dann auch immer wieder genannt wird, ist der sagenumwobene Planet 10, hieß er mal, und jetzt ist er Planet 9, nachdem Pluto ja zum Zwergplaneten umgewidmet wurde.
Herr Dr. Junkes, ich möchte ganz gerne auch mal auf einen Aspekt hinweisen. Wenn man von Effelsberg, dem riesigen Radioteleskop mit 100 Meter Durchmesser, was obendrein auch noch beweglich ist, denkt man an Radioastronomie, aber das Teleskop wird auch direkt zum Beispiel in der Raumfahrt eingesetzt, so bei InSight, der Mars-Sonde, die am 25. November vergangenen Jahres auf unserem Nachbarplaneten niedergegangen ist. Was können Sie uns da noch kurz berichten?
Ja, es war jetzt so, dass man in der ganz kitzligen Zeit, also als die Sonde gerade auf die Planetenoberfläche, auf die Oberfläche von Mars aufgesetzt hat, da die großen und empfindlichen Radioteleskope der Erde, und zwar waren das die beiden größten beweglichen, sprich unseres in Effelsberg und das gleich große oder geringfügig größere, sogar Greenbank-Teleskop in den USA, mit eingebunden hat in Messungen des Funksignals der InSight-Sonde. Das heißt, für diesen Abend, für das Ereignis selber, hatten wir doch Mitarbeiter der NASA vor Ort im Radioobservatorium Effelsberg zu Besuch, und das Signal ist in Effelsberg entsprechend empfangen worden. Das hat, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, es war ein Zeitraum von mehreren Stunden, eben an dem wir beteiligt waren, an dem gesamten Projekt dazu beigetragen. Wenn Sie in die Historie zurückgehen, es gab auch schon mal eine etwas längere Zeit. Die deutsche Sonnensonde Helios, dafür war tatsächlich unser 100-Meter-Teleskop vor vielen Jahren, Jahrzehnten sogar, Bodenstelle, Bodenstation, die die Signale aufgenommen hat.
Soweit zu dieser Messung. Kommen wir zum Schluss noch auf einen interessanten Aspekt, nämlich astronomische Wanderwege, wo also Entfernungen zum Beispiel in unserem Sonnensystem, aber vor allem, das gibt es ja öfters auch in Museen, ich denke an Morgenröte-Rautenkranz, ist so ein Modell aufgestellt von unserem Planetensystem in der Natur. Bei Ihnen ist sowas auch vorhanden. Aber Sie wollen ja noch einen Schritt weiter gehen, mal sichtbar machen für den Normalbürger, wie weit eigentlich die Sterne entfernt sind.
Im Maßstab unseres Planetenwegs. Wir haben ja seit einer Reihe von Jahren schon bei uns vor Ort in Effelsberg am Radioteleskop nicht nur einen Planetenweg, wie es deren viele gibt, sondern auch zwei weitere Wanderwege in noch viel heftigerem Maßstab, den sogenannten Milchstraßenweg, 40.000 Lichtjahre durch die Milchstraße, und den Galaxienweg bis zum Rand des Universums, der knapp 14 Milliarden Lichtjahre auf eine Strecke von unter 3 Kilometern verkürzt. Und interessant ist jetzt, wie schaffen wir es, diese Wanderwege, die ja ganz unterschiedliche Maßstäbe haben, miteinander zu verbinden. Und da haben wir erst kürzlich die entfernteste Station auf unserem Planetenweg eingerichtet. Normalerweise Maßstab 1 zu 7,7 Milliarden hat der, es sind knapp 800 Meter von der Sonne bis zum Zwergplaneten Pluto, vom Besucherpavillon bis zum Parkplatz, da sind die einzelnen Stationen zu erwandern. Aber der nächste Stern, der nächste Nachbarstern der Sonne mit Namen Alpha Centauri, ein Dreifachsystem, wäre bereits über 5000 Kilometer entfernt in dem Maßstab, und das wäre auf der anderen Seite des Atlantik. Und wir haben es nicht mit dem allernächsten Stern, aber mit einem der sehr bekannten Nachbarsterne unserer Sonne sogar gemacht. Das ist Sirius, der hellste Stern am Himmel. Sirius im Maßstab unseres Planetenwegs braucht eine Entfernung von 11.000 Kilometern. Und das ist genau die Entfernung zu einem weiteren Radioteleskop unseres Instituts, nämlich APEX in Chile. Und auf der Rückseite des APEX-Teleskops finden Sie die Tafel Sirius unseres Effelsberger Planetenwegs.
Und wer mal die Möglichkeit hat, nach Effelsberg zu kommen, der sollte sich das nicht entgehen lassen und nicht nur das Radioteleskop mal zu besichtigen, gegen Voranmeldung natürlich, sondern auch mal diesen Wanderweg vielleicht abzuschreiten, denn die Natur ist sehr, sehr schön.
Vielleicht ein kleiner Gedanke noch, das Radioteleskop besichtigt oder gesehen von außen, vom Aussichtspunkt aus großer Nähe, das können Sie jederzeit, da müssen Sie sich noch nicht mal unbedingt für anmelden. Die Voranmeldung ist gewünscht für unsere ausführlicheren Informationsvorträge, die wir dort im Pavillon vor Ort haben und die für größere Gruppen durchgeführt werden.
Gut, dass das klargestellt worden ist. Und wer sich noch weiter informieren möchte über Neuigkeiten vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, der schaut einfach auch mal auf die Homepage Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn-Effelsberg. Leicht zu finden. Recht schönen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, Dr. Junkes. Und wir hören es bestimmt in Kürze wieder.
Gerne.